Bremen 1. 12 Uhr. Die Rundschau.
Mit Martin Busch. Krisengespräche. Ampel berät erneut im Kanzleramt. Rechtsextremismus. Razzia führt zu Festnahmen in Sachsen und Polen. Pflegeheime. Bericht warnt vor Insolvenzen in Bremen. Das Wetter überwiegend bewölkt, aber meist trocken bei maximal 11 Grad. Sie hätten dort fast schlafen können. Zum zweiten Mal binnen 24 Stunden sind Robert Habeck und Christian Lindner ins Kanzleramt gefahren, um mit Olaf Scholz über die vertrackte Lage zu beraten. Während von der FDP im Vorfeld des Koalitionsausschusses morgen Abend keinerlei Durchhalteparolen zu vernehmen sind, appellieren die Verantwortlichen der Grünen wie SPD-Co-Chefin Saskia Esken und auch der Kanzler dafür, zu dritt weiterzumachen. Aus Berlin, Tim Aßmann.
Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag erwartet nun Kompromissvorschläge von SPD und FDP. Angesichts der knappen Haushaltslage müsse sich jeder bewegen, sagte Katharina Dröge im ARD-Morgenmagazin. Mit seinem Vorschlag, einen Teil der freigewordenen Intel-Fördermilliarden für den Bundeshaushalt freizugeben, sei Wirtschaftsminister Robert Habeck auf die Koalitionspartner zugegangen, erklärte Dröge. Der US-Konzern Intel hatte den geplanten Bau eines Werks in Magdeburg verschoben. Dadurch werden alleine im nächsten Jahr 4 Milliarden Euro an Fördergeldern frei. Grünen-Politikerin Dröge betonte nun,
das, was Robert Habeck gestern gemacht hat, zu sagen, ich gehe auf die Koalitionspartner zu, ich mache einen Vorschlag, wie wir zueinander kommen können, das hätte ich eigentlich von einem seriösen Finanzminister erwartet. Und deswegen, wir sollten in dieser Koalition mehr miteinander reden, als uns in öffentlichen Showmaßnahmen gegenseitig immer wieder überbieten.
Dröge warf Bundesfinanzminister Christian Lindner vor, sich bei den Steuereinnahmen massiv verschätzt zu haben. Deshalb gäbe es nun eine Milliardenlücke im Haushalt. FDP-Chef Lindner erneuerte unterdessen seine Forderung nach einem radikalen Wechsel in der Wirtschaftspolitik. SPD und Grüne lehnen Lindners Vorschläge ab.
Während die Bundesregierung überlegt, wie sie der kriselnden Volkswirtschaft unter die Arme greifen kann, kommt aus der Automobilbranche die nächste Hiobsbotschaft, beziehungsweise von einem der großen Zulieferer. Schaeffler will oder muss allein in Deutschland 2800 Arbeitsplätze streichen. Martin Hähnlein berichtet.
Zwei Standorte in Europa will Schaeffler schließen und tausende Stellen abbauen. Das Management greift zu diesen drastischen Maßnahmen, weil beide Geschäftsbereiche derzeit in Turbulenzen sind. In den vergangenen Jahren hatte die Industriesparte die Verluste des Autosektors stets zuverlässig ausgeglichen. Schwächere Nachfragen nach E-Autos und Auftragsrückgänge in China wurden so kompensiert. Angesichts der heute veröffentlichten Quartalszahlen wird aber klar, dass dieses Modell nicht mehr funktioniert. 8,5% Umsatzeinbruch belastet die Industriesparte, während der Automobilsektor nach wie vor nicht in Schwung kommt. Ein weiteres Problem: die Integration von Vitesco, der inzwischen abgespaltenen Antriebssparte von Continental. Experten sehen zwar durchaus Chancen in dem Zusammenschluss mit Schaeffler, diesen aber in einer solchen Krise zu bewältigen, das gilt als Kraftakt.
Eine tiefe Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die findet man nicht nur bei Islamisten, sondern auch bei Rechtsextremisten. Die Bundesanwaltschaft hat in Sachsen und Polen 8 von ihnen bzw. Rechtsterroristen festnehmen lassen. Weitere Einzelheiten kennt ARD-Terrorismusfachmann Michael Götschenberg.
Es handelt sich um deutsche Staatsangehörige. Die Männer sind zwischen 21 und 25 Jahre alt. Weitere 7 Beschuldigte wurden nicht festgenommen. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, eine rechtsterroristische Vereinigung namens Sächsische Separatisten gebildet zu haben, die von rassistischen, antisemitischen und zum Teil apokalyptischen Vorstellungen geprägt sein soll. Die Gruppe soll davon ausgegangen sein, dass ein Kollaps in Deutschland bevorstehe und Vorbereitungen für einen Tag X getroffen haben. Der Plan sei demnach gewesen, mit Waffengewalt Gebiete in Sachsen und andernorts in Ostdeutschland zu erobern. Zur Vorbereitung sollen die Mitglieder paramilitärische Trainings, Häuserkampf, den Umgang mit Schusswaffen sowie Nacht- und Gewaltmärsche trainiert haben. Die Festgenommenen sollen heute dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft zu entscheiden hat.
Willkommen zu den Präsidentschaftswahlen in den USA, die offiziell in diesen Minuten begonnen haben. Wie mächtig derjenige ist, der im Weißen Haus regiert, hängt auch davon ab, wie die beiden Kammern des Kongresses zusammengesetzt sind, also Senat und Repräsentantenhaus. Denn Gesetzesvorhaben können viel leichter Realität werden, wenn die eigene Partei dort jeweils die Mehrheit hat. Aus den USA berichtet Sebastian Hesse.
Im Senat könnten die Demokraten ihre hauchdünne Mehrheit einbüßen. Im Repräsentantenhaus dürften die Republikaner ihre Mehrheit behaupten. In einigen Bundesstaaten finden zudem Gouverneurswahlen statt und in 10 Staaten zusätzlich noch Referenden zum Abtreibungsrecht. Der oberste Gerichtshof hatte das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt und die Zuständigkeit in der heiklen gesellschaftspolitischen Frage an die Bundesstaaten verwiesen.
Zurück nach Deutschland, sogar hier nach Bremen. Pflegeheime gewinnen in unserer alternden Gesellschaft an Bedeutung. Schlecht, wenn sie schließen müssen, aber genau davor warnt jetzt das Gesundheitsressort in Bremen. Davor nämlich, dass in dem Bereich weitere Insolvenzen drohen. Heute Nachmittag befasst sich die Gesundheitsdeputation mit einem entsprechenden Bericht. Aus der Regionalredaktion Butten und Binnen, Heike Zeigler.
Vor allem Inflation, Lohnsteigerungen und Miete trieben die Kosten für die Betreiber von Pflegeheimen nach oben, heißt es aus dem Gesundheitsressort. Auffällig sei, dass in den vergangenen 2 Jahren überwiegend private Träger von Insolvenzen betroffen waren. So mussten in Bremerhaven 4 Einrichtungen schließen. Andere Heime im Land Bremen wurden von 9 Betreibern übernommen. Auch die Anzahl der Beschwerden und der Mängel lag bei privaten Trägern deutlich höher als bei Einrichtungen in gemeinnütziger Trägerschaft. Ein Grund dafür könnte sein, dass private Träger Pflegeheime als eine rentable Geldanlage sähen, so eine Sprecherin des Ressorts. Dies zeige sich auch daran, dass in privat geführten Heimen deutlich weniger zusätzliche Hilfskräfte eingesetzt würden. Sie können helfen, die Pflege der Bewohner nicht nur auf die körperbezogene Pflege zu reduzieren.
Und jetzt weitere Meldungen aus Bremen, Bremerhaven und Niedersachsen mit Severino Melchiore.
Buten und Binnen kompakt.
Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie weitet die Gewerkschaft IG Metall ihre Warnstreiks aus. Hier im Norden betrifft das unter anderem Siemens Gamesa in Cuxhaven, wo in diesen Minuten ein Streik beginnt. Ab 20 Uhr sind dann auch die Beschäftigten von Airbus Aerostructures in Stade aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. In Hamburg gibt es Warnstreiks in 4 Betrieben, unter anderem bei ArcelorMittal. Die Vorstellungen von IG Metall und Arbeitgebern liegen noch weit auseinander. Am Montag wird weiter verhandelt. Ein Gasaustritt hat am Vormittag in Bremerhaven-Mitte einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Sie wurden nach Angaben eines Sprechers gegen 9:30 zu einem Wohngebäude in der Nähe der alten Bürger gerufen. Verletzt wurde niemand, weil das Haus leer steht. Vorsorglich wurden aber 3 benachbarte Gebäude geräumt, darunter auch ein Kindergarten. Der Energieversorger hat laut Feuerwehr dann das Gas abgestellt. Die Menschen in Bremen und Bremerhaven sind deutlich weniger zufrieden mit ihrem Leben als im letzten Jahr. Das steht im sogenannten Glücksatlas, einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Süddeutschen Klassenlotterie. Im Vergleich der Bundesländer ist Bremen vom 9. auf den 13. Platz abgerutscht. Besonders auffällig ist der Umfrage zufolge die Unzufriedenheit der Menschen im Land Bremen mit dem Einkommen. Die glücklichsten Menschen leben im Stadtstaat Hamburg. Auch die Niedersachsen sind der Studie zufolge zufriedener als im vergangenen Jahr. Das Land klettert auf Platz 8.
Und wir bleiben beim Thema Lebensbedingungen. Singapur zählt ab jetzt zu den sogenannten Blue Zones auf der Erde. Das sind Gegenden, in denen die Menschen besonders lange und gesund leben. Der Stadtstaat ist Nummer 6 in dieser sehr überschaubaren Liste. Frage an unsere Korrespondentin Jennifer Johnston. Wie ist es denn dazu gekommen?
Singapur fördert, dass Menschen sich bewegen im Alltag. Sie bieten zum Beispiel Sportkurse an, Tai Chi, Yoga, Zumba und das überall in der Stadt, also in jeder Nachbarschaft und das vor allem kostenlos. Es gibt auch viele Parks, Grünflächen, da gibt es Outdoor-Gyms, da sehe ich zum Beispiel ganz häufig Ältere und Jüngere, die da Klimmzüge machen oder Fahrrad fahren. Es gibt auch einen guten öffentlichen Nahverkehr. Singapur hat das Ziel, dass man nie länger als 10 Minuten zu Bus oder Bahn laufen muss, die Bahnen sehr regelmäßig kommen. Und so hat man schon schnell wieder ein paar 100 Schritte geschafft, anstatt eben das Auto zu nehmen. Das Ganze wird getrackt über Fitnessarmbänder, über die man Gesundheitspunkte sammeln kann. Auch diese Armbänder stellt die Regierung kostenlos zur Verfügung. Und diese Gesundheitspunkte, die man sammelt, kann man am Ende eintauschen gegen Gutscheine, zum Beispiel für den Supermarkt oder den öffentlichen Nahverkehr. Hier gibt es also ganz klar ein Anreizsystem. Auf der anderen Seite macht die Regierung Dinge aber auch unattraktiv, zum Beispiel Alkohol und Tabak, indem es diese Produkte sehr hoch besteuert.
Anreize auf der einen Seite, Kontrollen auf der anderen. Wie kommt denn diese Politik bei den Bürgerinnen und Bürgern an?
Singapur ist eine Gesellschaft, die vertraut der Regierung erstmal, auch den Institutionen. Und sie finden es gut, dass sich die Politik kümmert. Viele Menschen in Singapur stellen das Allgemeinwohl, also eine bessere Gesundheit für die ganze Gesellschaft, über ihre individuelle Freiheit. Aber klar, auch nicht jeder. Gerade wurde zum Beispiel die Steuer auf Tabak nochmal um 15% erhöht. Das macht jetzt fast die Hälfte des Preises für eine Packung Zigaretten aus. Und da habe ich auch schon den ein oder anderen Raucher sehr schimpfen gehört über die Regierung.
Unsere Singapur-Korrespondentin Jennifer Johnston war das. Der Stadtstaat zählt jetzt zu den sogenannten Blue Zones. Damit sind wir beim Sport in der Rundschau mit dem Kollegen Felix Gerdt. Heute Abend Champions League im Herrenfußball. Dreimal deutsche Beteiligung. Leverkusen, Leipzig und Dortmund sind im Einsatz. Felix, wer hat die besten Karten?
Na, auf dem Papier ist das schon Borussia Dortmund. Der BVB tritt zu Hause gegen den österreichischen Doublesieger Sturm Graz an. Die Grazer sind in der Champions League bislang noch ohne Punkt. Dortmund ja zumindest zu Hause noch eine Macht aktuell. Aber Trainer Nuri Sahin hat weiter große Verletzungssorgen. Bis zu 10 Spieler fallen verletzt aus.
Ich wünschte, dass wir rotieren ohne Qualitätsverlust. Ja, das können wir gerade leider nicht, weil wir 11 Feldspieler noch zur Verfügung haben, plus die jungen Spieler aus der U23 und U19, die das wirklich sehr, sehr gut machen.
Das dickste Brett zu bohren hat heute Abend Leverkusen beim FC Liverpool im legendären Stadion Anfield. Ähnlich stimmungsvoll dürfte es aber auch für Leipzig werden, in Glasgow beim Celtic FC. Die Leipziger haben ihre ersten 3 Champions-League-Spiele in dieser Saison allesamt verloren. Fußball-Zweitligist Schalke 04 setzt im Abstiegskampf auf viel Stallgeruch. Die Schalke haben den vakanten Sportdirektorposten interimsweise mit Juri Mölder besetzt. Mölder spielte 9 Jahre für Schalke und war später Co-Trainer und Aufsichtsratsmitglied. Als Sportdirektor beerbt er seinen ehemaligen Mitspieler Marc Wilmots, der im September freigestellt wurde. Und im Basketball kam das gestern auch sehr überraschend. Die Baskets Oldenburg haben Headcoach Pedro Kajes beurlaubt. Und der langjährige Trainer Mladen Drijencic, der zuletzt im Nachwuchs gearbeitet hatte, übernimmt bis Saisonende. Bei Platz 10 in der Liga war aber das Ganze selbst für Drijencic nicht erwartbar.
Spät Nacht kam der Anruf, können wir uns morgen treffen? Und das war echt eine Schock, denn den musste man bearbeiten, weil hätte man dann gar nichts damit gerechnet.
Und laut Drijencic waren auch die Spieler geschockt. Man habe aber vereinbart, dass dieser Schock genau 24 Stunden dauern dürfe. Heute beginne die konzentrierte Arbeit.
Das war der Sport und das war die Rundschau am Mittag mit Martin Busch.